Dann können wir zur Diskussion einfach übergehen. Ich weiß nicht, wie lange ich gesprochen habe, aber eine Stunde wahrscheinlich. Ja. Also, Meinungen, Fragen, Diskussionen. So, noch eine Information. Wir drei, wir schreiben natürlich gerade viel an Artikeln. Also wir haben schon einiges zusammengebracht. Unser Ziel ist es, im Herbst sowas, das, ein Buch zu erstellen. In 2 Monaten soll es grob fertig sein. Die Hefte haben wir schon. Da wollen wir nochmal alles natürlich so zusammenfassen, auch in Details. Aber es kann auch dauern, bis was da ist. Diese Webseiten kann ich empfehlen. Hier ist gut, das ist die Infostelle Kurdistan aus Hamburg. Ups. Da stehen viele Artikel von uns. Jivaka Azad ist eine Infostelle in Frankfurt. Da gibt es auch sehr viele Informationen zu Rojava. Und da sind auch einige Artikel von uns. Und da findet man auch diesen Gesellschaftsvertrag, den ich jetzt nicht mitgebracht habe, und weitere Informationen. Ja, bitte.
Des gesamten Gebietes, die in der Syrien darüber hinaus sich eine Fortsetzung findet. Es gibt ja verschiedene Entwicklungen in den letzten 200 Jahren. Die Französische Revolution, 1917, die Republik München, 1919 in Deutschland. Und es ist im Grunde immer wieder alles so, so wie das ist. Ich erinnere das auch an Anfangs, das wissen die jungen Leute nicht, aber ich bin die Älteste im Raum, aus der Vergangenheit, wo nicht diese Kämpfe zwischen den Parteien und Organisationen waren, sondern alle dafür sich eingesetzt haben, im Rahmen von Fronten, das hieß auch nationale Front in der DDR, wo alle Parteien, Organisationen, Frauen, Jugend, Sport, alle zusammen waren. Die haben auch ihre Abgeordneten gestellt bis in die Volkskammer. Das wissen die wenigsten, dass das so funktioniert hat oder auch nicht. Das durfte natürlich nicht existieren. Wir hatten ja auch immer Freunde, die nicht nur im Lande waren, sondern die auch außerhalb waren. Und deswegen hatte diese Republik das ja auch sehr schwer. Aber es ist wirklich eine Grundlage der Demokratie für die Zukunft. Und man könnte nur hoffen, mit euren Publikationen und was dazu kommt, dass andere das mit kennenlernen und dass sich das fortsetzt. Deswegen die Frage unter diesen verheerenden Verhältnissen, die jetzt dort sind, auch Kriegsverhältnissen, gibt es da Chancen?
Ich sehe Chancen. Natürlich ist es schwierig, ganz klar. Aber wenn Rojava sich verteidigen kann, wenn die Menschen in Rojava mit Solidarität erfahren, vor allem aus den umliegenden Gebieten, wenn sie sich verbünden gegen die reaktionären Kräfte, kann es eine Auswirkung haben. Ich sehe es positiv, als wir da waren. War es so, also viele, so eine Reihe von kurdischen Parteien, die vor 1-2 Jahren das alles nicht unterstützt haben, die haben sich auch immer mehr auf diese Seite gestellt, auf die Seite der Revolution. Beispiel 2-3 Parteien haben sich von diesem anderen Parteienbündnis losgesagt, haben gesagt, wir machen jetzt hier mit. Sehr viele Assyrer machen hier mit. Wir haben die gesprochen, Armenier, die haben gesagt, hier können wir uns wiederfinden, hier haben wir viel bessere Lebensbedingungen als unter dem Assad-Regime. Die wurden ja jetzt Assyrer weniger unterdrückt als die Kurden im früheren Regime und die hatten ein bisschen mehr Möglichkeiten. Aber auch relativ viele Araber und Araberinnen in Rojava haben angefangen, sich da positiv zu bekennen. Das ist sehr wichtig, weil in Syrien sehr viele Araber und Araberinnen leben. Und die islamistischen Kräfte natürlich vor allem auf die sunnitischen Araber basieren. Da ist eine Umwandlung, ist ein langsamer Prozess. Ein Teil der Araber kooperiert zusammen aus Nützlichkeit, aber ich denke, dass auch viele jetzt bei vielen Umdenken passiert, weil sie natürlich am Anfang die Angst hatten, okay, die übernehmen hier die Macht, die werden uns jetzt unterdrücken oder uns diskriminieren oder vielleicht vertreiben. Das war überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, die Araber, es machen auch zwei, drei arabische Parteien bei der Übergangsregierung mit, vereinzelt machen auch in den Rätestrukturen auch Araber mit. Und es ist natürlich ein Prozess. Wenn die Araber jetzt in Syrien, in Rojava jetzt überzeugt werden und das Modell mit verteidigen, dafür kämpfen, kann das eine schnelle Auswirkung auf die Region, auf die Araber außerhalb von Rojava haben. Es ist natürlich ein Prozess. Wenn jetzt der Krieg weitergeht und die Vertreibung und die Zerstörung und das Elend, aber in Rojava sich das auf den Beinen hält, dann werden auch mehr Menschen sagen in Syrien, okay, da ist was anderes, das funktioniert, die erzählen nicht nur, und all die Vorurteile, die man hatte gegen PYD, haben sich so nicht bestätigt, und da kann man sich politisch sonst frei betätigen und sich einbringen. Und da gibt es keine Diskriminierung. Das kann in wenigen Jahren, denke ich, zu anderer Auffassung viele Araber in Syrien haben. Das ist ein Grundstein dafür, dass da sich dieses Modell positiver betrachtet wird. Aber auch andere Parteien und Bewegungsstrukturen in Syrien fangen schon langsam an, anders das zu betrachten. Diese nationale Koordination demokratischen Wandel war am Anfang nie abgeneigt dagegen, aber jetzt sagen sie, okay, dieses Modell ist unterstützungswürdig und das müssen wir auch in Syrien diskutieren und gucken, ob man da viel entnehmen kann, auch für ein demokratisches Syrien, ein demokratischeres Syrien. Aber auch jetzt so Teile der Freien Syrischen Armee, kleine Teile, betrachten das auch jetzt positiver. Angriffe von Verbänden, die der Freien Syrischen Armee nahestehen, gibt es jetzt gegen Rojava nicht mehr. Es gab sie letztes Jahr in einigen Gebieten. Die Freie Syrische Armee ist ja so eine Truppe aus verschiedenen Verbänden und so. Da ist ein gewisser Umdenkungsprozess. Das ist wichtig. Und diese Übergangsregierung dreht Übergangsregierung vor allem versucht natürlich auch mit den anderen Parteien und Organisationen Oppositionellen in Syrien zu diskutieren. Sie geht auf die zu, hat sogar mit der syrischen Nationalen Koalition getroffen, die sie jetzt nicht abgelehnt haben in Istanbul. Aber worauf sie aufbauen, sind natürlich die linkeren Bewegungen, demokratischen Bewegungen, Parteien, Organisationen in Syrien. Mit denen versuchen sie jetzt enger zusammenzuarbeiten. Schwierig, da Beziehungen aufzubauen, weil ein Embargo ist, weil da Krieg ist. Aber es gibt da jetzt Bemühungen. Die Unterstützung aus Nordkurdistan ist sehr groß und wichtig. Aber nicht nur aus Nordkurdistan, aber auch aus der Türkei beziehen sich immer mehr Menschen positiv auf Rojava. Es findet da auch ein Umdenkungsprozess statt. Das ist zwar langsam, aber es nimmt jetzt schneller zu, auch jetzt mit den Angriffen der letzten zwei, drei Monate. In irakisch-Kurdistan gibt es jetzt ein bisschen anderes Verhältnis. Dadurch, dass Yepyk 100.000 oder mehr Jesiden gerettet hat, betrachten jetzt sehr viele Menschen in irakisch-Kurdistan, also Südkurdistan, Rojava anders. Barzani wird es schwieriger haben, dieses Embargo noch aufrechtzuerhalten. Es ist ein bisschen leichter jetzt gelockert. Da findet so ein anderes Verhältnis statt, nicht weil er jetzt das gut findet, ist klar, aber weil er muss, weil er auch ISIS in einigen Gebieten nur auch mit Hilfe, ich meine nicht nur diese Sinjar-Schengal-Region, auch in anderen Regionen mit der PKK-Guerilla zurückschlagen konnte. Damit kämpfen ja auch an einigen Fronten zusammen, das ist jetzt Novum, das gab es noch nie. Und da findet ein Umdenkungsprozess statt. Die Parteien und Organisationen in Südkurdistan außer der Partei von Barzani finden das, was in Rojava ist, positiv. Selbst die Partei von Talabani, der ist der zweitgroßen Partei, in Südkurdistan, die geschwächt ist, weil es jetzt noch eine dritte größere Partei gibt, aber die beziehen sich positiv. Das sind alles Ansätze, die dieses Embargo ein bisschen lockern, durchbrechen, wo eine Unterstützung größer wird. Das ist jetzt sehr entscheidend dort. Und das übt natürlich Druck auf die dortigen Regierungen aus und auf viele internationale Kräfte und Bewegungen und so, oder Staaten, auch auf die Großmächte, die jetzt nicht mehr Rojava als irgendwas im PKK-Ableger oder irgendwas Autoritäres bezeichnen können. Selbst die Adopt a Revolution-Kampagne hier in Deutschland, einige kennen sie, die mit den progressiven demokratischen kleinen Bewegungen in Syrien zusammenarbeitet. Die war viel kritischer, aber die betrachtet das alles jetzt auch nicht mehr so. Sie hat noch eine gewisse Kritik, aber sie bezieht sich auch positiv darauf. Das zeigt, dass da noch ein Prozess ist, also regional in Syrien, regional und international. Der Prozess muss schneller vorangehen. Und wir sind jetzt gerade in einer Phase, wo es anders ist und wo viele Menschen anders denken. Und wenn die Menschen Rojava sich verteidigen können und die Lebens- und Wirtschaftsstruktur dort aufrechterhalten und die politischen Strukturen vertiefen können, hat das eine Überlebenschance. Die sagen, wenn wir die Bevölkerung organisieren, also jeden Menschen möglichst einbeziehen in die politischen Entscheidungsprozesse, in die Verteidigung, in das Wirtschaften, dann verteidigen die Menschen das, was da ist. Und das ist eine ganz große Kraft und das ist eine größere Kraft als irgendwelche großen Waffen oder die von anderen Kräften und Ländern kommen. Sie sagen, diese Kraft ist wichtig, also diese eigene Kraft, diese zu entwickeln. Ich sehe das positiv, obwohl noch schwere Zeiten vor uns stehen.
Also ich hätte zwei Fragen. Zum einen würde mich interessieren, wie konkret ist denn die Bedrohung durch die ISIS? Also versucht die ISIS, diese Gebiete sozusagen zu erobern? Und wenn es jetzt um internationale Hilfsgüter, aber auch Waffenlieferungen geht, dann gehen die doch am Ende an Basani-Fraktion, das falsch verstanden. Und das wäre so meine Frage, wie sich dann sozusagen innerhalb der kurdischen Bewegungen sozusagen womöglich auch die Kräfteverhältnisse verschieben. Also ob du das eher kritisch siehst oder wie so deine Haltung dazu ist.
Ja. Also die Angriffe von ISIS sind sehr groß. Mit Waffen, die sie im Irak erbeutet hat, hat sie Anfang Juli diese Region angegriffen, Kobani. Also sehr massiv, ich weiß nicht, mit wie vielen Tausenden ISIS-Kämpfern, haben vom Osten, vom Westen und vom Süden angegriffen. Sie haben sehr viele Kräfte da zusammengezogen. Kobani ist in der Mitte, das ist die kleinste Region von Rojava. Und das ist eine größere und die hat viel mehr Kräfte und Kapazitäten und sie kann auch schneller Unterstützung von hier und von dort bekommen. Sie hat hier angegriffen, massiv. Und es gab unter den Menschen dort Verluste. Sie haben 10, 15 Dörfer verloren am Anfang, aber da konnten sie den Angriff stoppen. Jetzt erobern sie langsam wieder einige Dörfer zurück, aber die Angriffe gehen natürlich weiter. Es ist sehr massiv, also bis vor der Einnahme von Mosul hatte JEPEG und die Strukturen dort, Verteidigungsstrukturen, einen Stand erreicht, wo ISIS nicht mehr so weiter konnte, wo die gesagt haben, okay, als wir da waren, haben gesagt, okay, jetzt sind wir in Position, wo wir ISIS wirklich zurückschlagen können. Die können eigentlich fast kein Dorf mehr erobern, vielleicht ein, zwei, aber das erobern wir schnell zurück. Mehr geht nicht mehr. So eine Stärke haben wir gebildet, aber durch diese neue Situation haben wir jetzt natürlich eine schwierige Situation. Als die Kämpfe, also die Angriffe hier waren, haben wir auf der anderen Seite der Grenze 10.000 Menschen protestiert, kamen in so Camps hier direkt an der Grenze, auch das ist die Stadt Kobani, zusammen. Zehntausende, die haben angefangen, Kampagnen zu organisieren, Lebensmittel, Medizin und alles Mögliche. Die haben da in Nordkurdistan mit nach wie vor sehr viel gesammelt. Aus jeder Provinz kommen viele Lastwagen, die Bevölkerung sammelt da. Und die haben hier bei einer Protestaktion sogar die Grenze durchbrochen. Also die 1.000 Menschen kommen, haben die Grenze überwunden und ich glaube 500 Menschen, vor allem junge Menschen, sind über die Grenze gegangen, um zu sagen, okay, wir wollen mit den Menschen dort kämpfen. So eine Solidarität ist da und das ist sehr wichtig, diese gegenseitige Unterstützung. Nun, es gibt Angriffe gerade hier wieder und in Hasseckel gibt es Kämpfe, hier nicht, weil hier die anderen oppositionellen Kräfte sind, auch FSA, Islamische Front, Nusra und so, die haben schon vor Anfang des Jahres de facto einen Waffenstillstand mit Afrin geschlossen, mit der Region, da gibt es keine Angriffe mehr. Und es gibt jetzt teilweise auch einen gewissen Austausch, ja, wirtschaftlich und so, Handel und so, in gewissem Maße. Da ist das Embargo jetzt wieder ein bisschen entspannter. Und hier ist ein Grenzübergang, der in der Hand der Kräfte ist und davon profitiert auch ein bisschen Afrin, ja. Aber jetzt rückt ISIS wieder in Richtung Aleppo in diese Region vor. Gerade gibt es einen großen Vorstoß und da ist die Region natürlich auch jetzt sehr bedroht. Liegt auch daran, dass viele Al-Nusra-Kräfte sich de facto ISIS angeschlossen haben, besonders hier in dieser Region, aber auch teilweise hier sind sie gewichen, sollen nicht mehr so gekämpft haben. Aber die anderen kämpfen weiter. Also hier finden gerade ganz viele Kämpfe statt. Die zu den Waffen. Also die Diskussion ist für die Kurdinnen und Kurden insgesamt schwierig. Es gibt eine große Gefahr natürlich durch ISIS in Irakisch-Kurdistan, Irak. Also die Gefahr, dass Städte zerstört werden, dass massenhaft Menschen ermordet werden, dass sie weiter vordringen können. Weil die Peshmerga-Kräfte, also die militärischen Kräfte der Kurdistan-Regionalregierung, nicht so stark sind, wie oft behauptet wurde. Sie haben viele Schlachten verloren. Jetzt haben sie wieder ein bisschen was zurückerobert, aber nur durch die US-Bombardements und ein bisschen neue Waffen. Nun, also diese Diskussion jetzt, die Kurden da in Irak zu bewaffnen, die hat mich schon ein bisschen überrascht. Überrascht deswegen, weil warum sind sie jetzt plötzlich so kurdenfreundlich jetzt, so die NATO-Staaten? Warum wollen sie das so tun? Das hat mehrere Gründe, auch im regionalen Kontext. Im Irak-Kontext hat es verschiedene Gründe, aber ein wichtiger Grund ist auch, dass in Irak-Kurdistan gerade diese Schengal-Region, die ist hier, JEPEG da die Menschen gerettet hat. Und auch in den anderen Fronten die PKK-Guerilla entscheidend mitgekämpft hat und die Bevölkerung von Südkurdistan, die JEPEG und PKK-Guerilla sehr jetzt positiv auffasst, also ein Großteil, wie viel weiß ich jetzt nicht, aber da hat sich das sehr viel geändert. Die Vorbehalte und Abneigungen haben ganz schön abgenommen. Die Bevölkerung in Südkurdistan ist zu 99% zur PKK schon distanziert. Sie respektieren sie schon, aber wollen nicht so viel zu tun haben, sagen, ach, die kämpfen für eine alte Idee oder irgendwelche utopischen Sachen. Wir haben ja doch hier unser Kurdistan, wir haben viel Geld, die Amerikaner unterstützen uns, wir haben Waffen und dies und jenes und wir haben hier besseres Leben und die anderen Kurden sollen sich auch an uns orientieren. Das ist die gängige Meinung in Südkurdistan. Die ändert sich jetzt und haben natürlich Barzani sowieso, aber auch die NATO-Staaten, deren Partner Barzani oder die dortige Regierung ist, auch eine Panik jetzt. Eine Panik insofern, dass sie jetzt, dass wir Peshmergas immer schwächer werden könnten, dass die PKK-Guerilla und JEPEG da eine wichtige Rolle einnehmen, dass dann dieser Umdenkungsprozess in der Bevölkerung dort weiter zunehmen könnte. Sie versuchen jetzt Peshmerga zu stärken, damit jetzt so auch erstens weltweit, aber auch dort die Meinung sich ausbreitet, dass Peshmergas wieder diese Region befreien oder ISIS schlagen. Das ist so auch ein wichtiger Grund, warum jetzt diese Bewaffnung kommt. Die linke kurdische Freiheitsbewegung, so nenne ich also PKK, PÖT und die anderen Organisationen, die in dieser Tradition stehen, die haben sich dazu nicht so groß geäußert, aber die sagen, was wir auf jeden Fall abnehmen, sind Bodentruppen, das ist ganz klar. Die haben sich sich nicht grundsätzlich gegen die Bombardements geäußert, aber da gab es schon Kritik, die sagten, an ein, zwei Stellen wurden hier und dort bombardiert, aber so sinnlose Bombardements oder was macht die USA hier? Es wurde schon ein bisschen ansatzweise Kritik geäußert. es ist ein Bewusstsein da natürlich, warum jetzt der Westen der Barzani aufrüsten will, wie gesagt, aus den genannten Gründen, aber auch zukünftig, wenn ISIS doch zurückgeschlagen werden sollte, dass da die Peschmergas eine dominante Stellung haben, militärische, und dass dann die PKK und JPEG eine kleinere Bedeutung haben, dass sie wieder so im Vordergrund stehen. Aber vor allem ist die Bewegung sich darüber bewusst, dass man den Krieg mit der eigenen Bevölkerung gewinnt oder die Verteidigung organisiert, nicht mit Waffen von außerhalb. Die Bewegung möchte auch keine Waffen, sagt, wir wollen keine Waffen, wir wollen nicht in Abhängigkeit geraten. Wir haben in den letzten Jahrzehnten unabhängig gekämpft, wir stehen nicht in Abhängigkeit irgendeines Staates oder einer anderen politischen Kraft, Regionalstaat oder Welt, Großmacht. Die hatten mal alles selbst aufgebaut und deshalb hat es so schwierig gehabt, deshalb ist auch manches so langsam vorangekommen. Aber die Unterstützung der Bevölkerung ist für uns essentiell und wir haben genug Kämpfe und Waffen. Das ist nicht das Hauptproblem. Das Problem liegt eher woanders, in der Organisierung der Bevölkerung. Sie weiß auch, dass in zukünftig die kleine Gefahr besteht, dass Barzani mit den Waffen die JPEG oder PKK angreifen könnte. Aber ich glaube nicht, dass das so leicht passiert, weil seit 14 Jahren keine kurdischen Parteien mehr untereinander sich kriegerisch bekämpft haben. Seit 14 Jahren. Und da ist schon ein gewisses Bewusstsein da, auch in der Bevölkerung, die sagt, warum bekämpft ihr euch? Das ist doch Blödsinn. Und wenn wir zusammenstehen, können wir doch die Feinde oder die Angreifer immer zurückschlagen. Die jetzige Zusammenarbeit gegen ISIS zeigt das ja auch ein bisschen, wenn die verschiedenen Kräfte zusammenarbeiten, dass man Angriffe zurückschlagen kann. Heute ist es die ISIS, aber vielleicht wird die ISIS zurückgedrängt, da kommt eine andere Kraft oder der irakische Staat, das weiß man alles nicht. Die könnten wieder die Region angreifen und deshalb sagt die PKK und JPEG, wir müssen sehr bald einen Nationalkongress einberufen, aber was wir schnell machen müssen, ist die Koordination unserer militärischen Kräfte. So eine Koordination der militärischen Kräfte oder Nationalkongress, werdet ihr sagen, warum will man jetzt mit denen jetzt zusammen da kommen? Man ist doch schon stark genug. Aber das dient ja auch dazu, die Peschmergas haben natürlich auch eine militärische Kraft, dass man sich gegenseitig unterstützt. Die Kurden haben schon inzwischen so viel Kraft, dass sie sich da gegen Angriffe gegenseitig unterstützen können, auch wichtig. Und das dient auch dazu, dass Großmächte oder Regionalmächte, Barzani oder andere Parteien jetzt nicht gegen andere kurdische Parteien und Organisationen ausnutzen können. Das am Nationalkongress würde das unwahrscheinlicher machen. Deshalb will die Bewegung auch diesen Nationalkongress, den sollte ja auch letztes Jahr passieren, aber es ist nicht passiert. Ja, zur Bewaffnung kann ich erstmal das sagen. Also man sieht es schon kritisch, aber hält sich auch ein bisschen jetzt mit der Kritik leicht bedeckt. Also äußert sich schon, aber jetzt nicht so groß. Auch weil jetzt gerade die Kämpfe weitergehen und so. Ja, bitte.
Ja, zu der Frage, ob das eine Zukunft hat, dass in jedem Fall Herr Rojava den Kurden einen Weg aufgezeigt haben. Und selbst wenn sie auch erstmal zeitweilig wieder geschlagen würden, vorübergehend haben sie den Weg aufgezeigt. Das finde ich auch ganz wichtig. Der Selbstbestimmung, einen dritten Weg, ne, dass sie weder mit der Assad-Regierung noch mit den Islamisten zusammen, sondern dass sie ihre eigenen Ideen nach aufbauen. Wobei zu dem revolutionären Prozess, meine ich, gehört schon unbedingt dazu, dass sie auch, also sie wissen, wofür sie kämpfen, und aber auch eine bewaffnete Selbstverteidigung entwickelt haben. Und die NATO-Staaten, die würden da überhaupt nicht dran denken, das zu unterstützen. Das wäre das Allerletzte. Ich glaube übrigens auch, dass ein Grund, warum das jetzt mit den NATO-Staaten diskutiert wird, da ist ja die ölreiche Region im Irak, ne? Gerade der kurdische Teil, dass da alle ihren Fuß reinkriegen wollen. Ich glaube, das ist mit der entscheidende Grund. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Massaker da oder den Jesiden. Wie kommt das denn jetzt plötzlich auch offenbar so das große Teile der Bevölkerung im Irak, also viele Sunniten, das unterstützen, hat mir jemand erzählt, wie kommt das denn plötzlich?
Dass Sunniten ISIS unterstützen oder diese Angriffe auf die Jesiden?
Ja.
Meinst du nie?
Die ISIS unterstützen dabei, die Jesiden auszulöschen.
Also angegriffen haben die ISIS-Verbände. Es gab jetzt nicht massenhaft von sunnitischen Arabern jetzt Unterstützung bei diesem Angriff. Es gibt aber natürlich eine gewisse Unterstützung der ISIS durch sunnitische Araber, aber das, wie viel, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ganz unbedeutend ist es jetzt nicht, aber es ist auch nicht die Mehrheit. Da will ich jetzt mich nicht so ganz sicher äußern, aber das liegt natürlich in der Politik im Irak zusammen, ist ja klar, das haben wir ja gehört, dass die Sunniten in den letzten Jahren vor allem durch die Maliki-Regierung doch zurückgedrängt wurden, aber auch bedrängt oder diskriminiert wurden, wirtschaftlich auch. Das hat auch ein bisschen seine Wurzeln darin, aber dass die ISIS so stark wurde, hängt aber nicht so damit zusammen. Das hängt mit damit zusammen, dass Saudi-Arabien, Katar und die Türkei ISIS so aufgebaut haben, sonst hätte es sie nie so geschafft. Ohne den Syrienkrieg wäre die ISIS auch nicht so stark geworden. Aber es gab Fälle, wo jetzt bei den Angriffen gegen Jesiden mehrere arabische Dörfer, das berichten zumindest die Jesiden, also mehrere arabische Dörfer, die ISIS unterstützt hätten, als die jesidischen Dörfer angegriffen wurden, dass die ISIS-Truppen kamen. Da sind die Peshmerga-Truppen ja geflohen. Da hätten einige arabische Dörfer die ISIS unterstützt. Also mit Informationen, wer in welchem Dorf wichtig ist oder Widerstand leisten könnte, das soll es gegeben haben. Und die Araber, einige Araber hätten sich auch an Plünderungen beteiligt und so. Diese Berichte gab es, jetzt nicht massenweise. Das ist möglich, aber ob das jetzt massenhaft oder mehrheitlich war, das weiß ich nicht, würde ich jetzt eher so nicht sagen. Aber es gibt ja im irakischen Staat jetzt nicht so die besten Beziehungen zwischen Araber und Kurden. Also es ist nicht so. Also die südkurdische Regierung hat nicht so ein Interesse jetzt mit mehrheitlich arabischen Parteien oder Organisationen strategisch zusammenzuarbeiten. Sie fahren hier eine konservative, auch ein bisschen so eine vereinfachte nationalistische Linie und natürlich auch die nationalistisch-islamistischen Parteien im Irak hat dazu geführt, dass die Großteil der Bevölkerung beiden Seiten aufeinander jetzt nicht sehr gut anzusprechen ist, wobei es natürlich auch Bevölkerungsgruppen sind, Gruppen gibt oder Teile der Bevölkerung auch gut zusammenarbeiten, aber es gibt da bei einem gewissen Teil der Bevölkerung schon Vorurteile und darauf basiert auch natürlich jetzt, dass einige Araber wahrscheinlich bei den Angriffen gegen die Jesiden da mitgemacht haben. Aber das nicht, weil sie jetzt das schon immer geplant haben, sondern weil sie eben auch bei den Plünderungen mitmachen wollten, um Reichtum an sich anzueignen. Man muss noch sagen, dass die Jesiden religiöse Gruppen sind, die es nur unter den Kurden gibt. Insgesamt vielleicht 700.000 ungefähr. Und die meisten leben in Irak-Kurdistan. Und in Schengal lebten rund 300.000 oder ein bisschen mehr. Und es war ihr Hauptgebiet um diesen Berg Schengal herum. Und die Jesiden, das ist eine monotheistische Religion, das geht so ein bisschen zurück auf die Zarathustra-Lehre und andere Lehren. Das ist eine Religion, die über Jahrhunderte, seit der Islam da ist, schon immer benachteiligt und diskriminiert wurde und immer wieder sunnitisch-arabische, aber auch viele sunnitisch-kurdische Clanführer da gegen sie vorgegangen sind, sie auch mal immer wieder massakriert haben, vertrieben haben, ermordet haben. Das ist immer so oft vorgekommen in der Geschichte. Deshalb gibt es bei den Jesiden auch so eine, grundsätzlich bei fast allen Jesiden auch so eine gewisse Distanz zu Sunniten. Also bei fast allen eigentlich, die ich kenne. Auch wenn jetzt die Jesiden in Nordkurdistan jetzt viele die linke kurdische Bewegung unterstützen. Aber trotzdem gibt es noch diese Vorbehalte, dass es, weil das über eineinhalbtausend Jahre gewachsen ist. Und die Jesiden werden als Teufelsanbeter betrachtet, so als die, die halt religiös gesehen ganz abfällig sein sollen. Und da fällt es nochmal bei nationalistischen oder sehr religiösen oder islamistischen Menschen leichter, auch die anzugreifen. Das kann vorkommen. Also bei den Kurden kommt es jetzt kaum noch vor, also heutzutage. Aber bis in die 70er Jahren war es auch in Nordkurdistan so, dass die jesidischen Dörfer auch sehr immer unter Druck waren unter den sunnitischen Kurden. Aber sehr viele. Deshalb sind auch in den 70er und 80er Jahren sehr viele jesidische Kurden aus Nordkurdistan nach Deutschland gekommen. 90% von denen leben jetzt in Norddeutschland. Und dort leben kaum noch welche. Machen wir weiter.
Was ich immer ein bisschen, also weil du jetzt wieder irgendwie die Geschichten erzählt hast, mit, dass es gibt da eine Tradition und so, ich finde, dass man sich bei ISIS aber klar machen muss, ISIS ist kein besonders traditionelles Phänomen. Also auch anders als andere islamistische Gruppen, eher nicht sozusagen konservativ islamisch, sondern im Auftreten eher sehr, sehr modern. Also ich empfehle echt mal so Bilder, sich aus deren Booklet-Broschüren anzugucken, die sehen, also das könnte ein Hip-Hop-Magazin sein und die machen halt Werbung für den globalen Dschihad. Also die machen halt eine andere Werbung und auch diese Form der krassen organisierten, sexualisierten Gewalt, die dieses einsetzt, das ist halt wirklich auch eine Antwort auf den emanzipatorischen Aufbruch von Frauen, den du in Kurdistan beschrieben hast. Das ist schon auch ein gezielter Angriff auf Gruppen. Bei den Jesiden geht es ja auch darum, in denen ein anderes Geschlechterverhältnis existiert. Also die mischen halt so ein konservatives, islamisches Weltbild mit so einer internationalen Gangbang-Hip-Hop-Kultur. Ja? Also da sozusagen die sexualisierten Übergriffe an ungläubigen Frauen ist ja nicht der islamische Gotteskämpfer, der enthaltsam ist und der sozusagen Frauen ablehnt, die sündig sind, sondern nee, da wird sozusagen die Massenvergewaltigung organisiert vom Kommandanten an den Ungläubigen, weil der muss ja motiviert in den Kampf gehen. Also das ist eine ganz andere Form von patriarchaler Gewalt als sozusagen so eine konservativ-islamische patriarchale Gewalt. Und das finde ich halt an dieses auch nochmal sozusagen der Turn, warum die sich vielleicht auch nochmal durchgesetzt haben. Jetzt jenseits der globalen Lage ist Gesundheit auch attraktiv. Also sie sind attraktiv, global gesehen, für junge Leute, die sozusagen sich ja auch nicht in so einen muffigen Islamismus begeben wollen. Also die kommen halt ganz schön stylisch daher für den globalen Dschihad. Das finde ich auch, also wirklich diese Magazine, die kann man sich im Internet angucken und Videos und so, wie die aufgemacht sind, das ist echt gute, also eine gute Werbestrategie. Nur das Produkt ist halt ganz ungewöhnlich, würde ich sagen.
Also ISIS unterscheidet sich schon von zum Beispiel Al-Nusra oder den anderen. Die sind martialisch am Auftreten, aber die sind auch militärisch stärker. Auch jetzt vor der Einnahme von Mosul und so. Die in Rojava sagten, ISIS ist schon ein großes Problem. Die anderen können wir inzwischen schnell zurückschlagen. Aber ISIS, da haben wir Probleme und da müssen wir massiv kämpfen, damit das klappt. Die sind auch sehr hoch motiviert, aus den Gründen, die du genannt hast, aber auch die machen auch die Propaganda, die sagen hier, wenn du kämpfst und stirbst, dann kommst du in Himmel, ins Paradies, Entschuldigung. Und das ist etwas, was die auch wollen. Also es ist etwas, was auch im Krieg nicht als was Scham, Schlechtes, Negatives ist, sondern auch was Anzustrebendes ist. Also wenn ich da in den Kampf gehe und sterbe, ist das gut und so. Das ist so extrem, also dass sie sogar einen Löffel mit sich tragen. Die sagen, wenn ich kämpfe und falle, komme ich in den Paradies und werde abends mit Mohammed zu Abend essen. Also die viele Kämpfer, die da gefangen genommen wurden, oder die Leichen, da sieht man so ein Ding, so ein, ja, ein Löffel eben. So ist es. Und da ist so eine starke Motivation da. Und deshalb gehen sie auch sehr unverhalten in die Kämpfe rein und so. Das macht sie noch mal ein bisschen aus gegenüber den anderen Kräften.
Sie haben nichts zu verlieren.
Und sie sind natürlich vom Kampfverhalten wahrscheinlich auch anders. Die sind auch sehr schnell. Das ist eben halt Wüste oder Steppe. Und die haben da ganz schnelle Autos. Und durch diese Videos verbreiten sie auch Schrecken und Angst. Und wenn irgendwelche sehen, oh, jetzt kommen ISIS-Truppen, und ganz schnell, da haben schon viele Kämpfer auch Angst und so, ziehen sich schnell zurück. Deshalb ist auch zu erklären teilweise, warum die irakische Armee oder Peshmerga-Armee so schnell Orte aufgegeben hat. Aber ich würde jetzt sagen, noch eins, was wichtig ist. ISIS, ja, wie gesagt, die Gelder, die haben diese Art und Weise zu kämpfen, zu propagieren, aber die haben halt eben die Gelder aus, vor allem aus den Golfstaaten bekommen. Und die internationalen, die Gelder wurden meistens in die Türkei geschickt, wo sie dann den ISIS-Kämpfern in die Syrien zugespielt wurden. Die internationalen Kämpfer sind alle in die Türkei gekommen. Hier alle aus Europa fliegen immer in die Türkei. Die Regierung, die türkische Regierung tut nichts, im Gegenteil, sie weiß es ja. Sie kommen dann meistens an die Grenze, da gibt es so ein paar Ausbildungscamps, richtige Ausbildungscamps. Es gibt Camps, an die man nicht rankommt, oder sie werden in bestehenden militärischen Camps ausgebildet. Da bekommen sie die Waffen und Ausbildung und andere Logistik, und dann ziehen sie über die Grenze. Und da sind zwei wichtige Grenzübergänge, die werden genutzt dafür, westlich und östlich von Kobani, die mittlere Region. Da kommen sie mal rein. Es gibt Kämpfer, die aus der Türkei da rübergeschickt werden. Die kämpfen ein paar Tage und kommen wieder zurück in die Türkei. Da holt man sich. Nicht alle Kämpfer bleiben immer dort. Und die Kämpfer, die verletzten Kämpfer von ISIS werden wieder auf türkischem Staatsgebiet zum großen Teil behandelt. Das kommt auch vor. Und in den staatlichen Krankenhäusern. Also diese Unterstützung ist schon...
Ja. Ja.
Und die haben natürlich, ISIS hat auch halt.
Jetzt ging es so weit, dass sie nun wieder ohnmächtig werden und nun wieder erneut mit zusätzlichen Militaristen, also mit zusätzlichen Kriegseinsätzen, das vielleicht reduzieren wollen. Das weiß man noch gar nicht so genau, was der Westen jetzt macht.
Ja, es gibt natürlich viele Meinungen jetzt. Es gibt viele Meinungen über ISIS, woher sie herkommen, wie die jetzigen US-Angriffe oder westlichen Vorgehen jetzt zu bewerten ist und so. Es ist, da würde ich jetzt keine abschließende Meinung dazu haben, zu allen Fakten. Tatsache ist, dass Saudi-Arabien, Katar und die Türkei sie unterstützt, sehr massiv. Tatsache ist auch, dass die NATO-Staaten dazu weitgehend geschwiegen haben. Davon können wir ganz klar ausgehen. Und wer sonst noch hinter ISIS steckt, das ist, solange es nicht bewiesen ist.
Indirekte
Züge. Ja, also es gibt verschiedene Ziele. Einmal die positiven Elemente, die Aufstandselemente in Syrien zu eliminieren und natürlich Rojava anzugreifen. Das ist sehr wichtig, dieser Rojava-Faktor. Dann kommen noch weitere Aspekte, wie diesen sogenannten schiitisch-sunnitischen Kampf, angeblichen Kampf oder Auseinandersetzung im Mittleren Osten zu vertiefen. Ich denke, einige Kräfte haben auch da Interesse, aber wie sehr, das ist auch wieder eine andere Sache. Vielleicht haben die NATO-Staaten gesagt, wir lassen die erstmal noch ein bisschen walten und irgendwann kommen wir dann als die Retter oder so. Wir lassen das so weit vonstatten gehen, bis wir eine hohe Legitimation haben, da einzugreifen, sodass wir nicht so sehr kritisiert werden. Wir lassen die dort agieren, so dass Maliki geschwächt wird und da in Irak eine neue Regierung entstehen kann, eine, die ein bisschen mehr in unserem Interesse ist. jetzt der Maliki ja gestürzt, aber auch mit Zustimmung des Iran. Da gibt es natürlich noch weitere Meinungen, aber erstmal vielleicht eure.
Also ich würde vielleicht auch sagen, dass wir in der großen Runde vielleicht auch beenden können, wenn wir die ersten gehen jetzt gehen.
Okay.
Wenn das alles sozusagen so abreißt, würde ich die Veranstaltung sozusagen in der großen Runde jetzt für beendet erklären. Ich danke dir nochmal ganz herzlich für die fundierte und, wie ich fand, sehr interessante Einblick von Sachen, die man sonst nicht so erfasst liest. Und danke natürlich allen dafür, dass ihr hier mal vielleicht mal in der kleinen Gruppe jetzt auch noch ein bisschen weiter reden. Ich wollte nur noch darauf hinweisen, dass am 24. September hier eine Veranstaltung gibt zu einem Aufstand, der mittlerweile 20 Jahre alt ist, der, glaube ich, ähnliche Erfahrungen gemacht hat, nämlich der Aufstand der Sherpas und der Zapatisten. Da wird es hier am 24. September eine Veranstaltung mit Frank Kammer geben, die viele, viele Jahre selbst vor Ort war, mit den Peace Brigades in den zapatistischen Regionen. Ich glaube, ganz viele Probleme oder auch Herausforderungen, die sich im Alltag jetzt in Rojava stellen, sich in Sherpas eben auch stellen, auch die Auseinandersetzung mit dem Staat etc. Da sind wieder alle herzlich eingeladen,
herzlich willkommen. Wunderbar. Einen schönen Tag.